Hallo und herzlich willkommen beim Arbeiterkind.de Podcast. Heute habe ich eine für mich super besondere Gästin zu Besuch. Und zwar habe ich das Privileg, mit Christina Lunz zu sprechen. Christina ist die Mitbegründerin und Co-Geschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy. Sie ist außerdem Unternehmerin, Autorin, Aktivistin und so viel mehr. Aber sie ist vor allem eins, ein Vorbild für viele Menschen, die nachhaltig etwas an alteingesessenen Systemen ändern wollen. Christina selbst beschreibt ihren Bildungsweg als den Weg eines Kindes aus einer Arbeiterfamilie vom Dorf bis nach Oxford. Wie es ihr in diesem schon sehr elitären Berufsfeld der Außenpolitik erging, welche Herausforderungen sie meistern musste und welche Tipps sie an andere junge Menschen hat, die ebenfalls ambitioniert sind, aber sich vielleicht nicht immer super zugehörig fühlen, erfahrt ihr heute im Podcast. Ganz viel Spaß! Dann herzlich willkommen beim Arbeiterkind.de Podcast. So schön, dass du heute dabei bist. Christina, magst du vielleicht erstmal kurz dich vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Total gerne. Freue mich auch sehr, dabei zu sein. Hallo. Ich bin Christina Lunz. Ich bin Unternehmerin, Autorin, Aktivistin. Lebe eigentlich in Berlin, bin gerade auf Heimatbesuch in der fränkischen Schweiz. Ich schreibe und führe mein Unternehmen oder mache immer wieder aktivistische Dinge zu Themen rund um Menschenrechte, Gerechtigkeit, Feminismus.
Ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile und finde es immer total inspirierend, was du so teilst und was du machst. Aber vielleicht kennen dich die ZuhörerInnen noch nicht so in- und auswendig. Deshalb magst du vielleicht nochmal erzählen, was ist so deine Bildungsgeschichte? Also auch vielleicht, wo kommst du her? Wie war das für dich? Und vielleicht auch, wann hast du dich das erste Mal als ArbeiterInnenkind damit identifiziert?
Ja, total gern. Ich bin hier. Und kann auch hier sagen, weil ich hier gerade sitze beim alten Kinderzimmer. Ich bin hier sehr behütet in einem kleinen fränkischen Dorf, 70 Einwohner in der fränkischen Schweiz aufgewachsen. Die beide Großelternfamilien waren Bauern. Meine Oma, der alte Bauernhof, ist auch nebenan, wo jetzt inzwischen eben meine Oma wohnt, mein Bruder mit seiner Familie und Onkel und Tante. Meine Eltern Erzieher und Elektriker beide gelernt und ich habe noch einen Zwillingsbruder und eine größere Schwester, war die erste, die Abitur gemacht hat in der Familie. Meine Schwester hat Fachabitur gemacht, auch ganz wichtig, und dann auf die Uni gegangen. Ja, mein Bildungsweg, ich würde so sagen, dass ich war in der Schule, im Gymnasium sehr, sehr gut. Ich war sehr ehrgeizig. Keine Ahnung, wo der Ehrgeiz herkam. Vielleicht rückblickend. Doch hat schon einiges und darüber auch jetzt in meinem ersten, aber auch im zweiten Buch jetzt ein bisschen dann geschrieben. So dieses Aufwachsen hier auf dem Dorf in der fränkischen Schweiz, wo wirklich alle Machtpositionen vom Bäckermeister über Bürgermeister, Feuerwehrkommandanten, Sportvorstände wirklich ausschließlich Männer sind. Das hat mich schon geprägt in dem Sinne, dass ich das als sehr unangenehm irgendwie als Kind empfunden hatte. Und obwohl ich damals noch nicht artikulieren konnte, mir auch gedacht habe, aber wie kann das denn sein, dass irgendwie so die ganze Hochachtung und Anerkennung hier auf dem Dorf alleinig den Männern gebührt? Und ich glaube, rückblickend doch sagen zu können, dass daraus auch so mein Ehrgeiz geweckt wurde, weil ich mir dachte, Moment, ja, ich bin ein Mädchen. Und irgendwie die meisten Kids hier im Dorf sind auch irgendwie Jungs und die Jungs machen irgendwie die ganzen spannenden Sachen, aber ich möchte auch irgendwie meinen Weg gehen und ich habe irgendwie Ziele und Pläne und ich glaube, dadurch hat sich der Ehrgeiz doch auch ziemlich schnell dann irgendwie ja eingestellt und mit einem sehr guten Abitur dann in der Tasche und nicht wissend, was ich studieren soll, habe ich dann Psychologie studiert, weil ich damals einfach nur wusste, dass diejenigen, die ein sehr gutes Abitur haben, entweder Medizin oder Psychologie studieren. Und habe mich dann für beides beworben, beide Plätze bekommen. Und die Mutter meinte damals noch so, hey Christina, du kannst aber kein Blut sehen, das mit Medizin, das ist doch Blödsinn. Und deswegen habe ich kein Medizin studiert, sondern Psychologie. Und über die Zeit wirklich, auch schon im Gymnasium, aber dann auch im Studium, bis heute, ich habe heute auch noch eine ganz tolle Mentorin, immer wieder das Glück gehabt, Menschen in meinem Leben zu haben oder so Lebensabschnittsbegleiter irgendwie, also nicht nur Partner, sondern auch Lehrer und Mentoren, Mentorinnen, die mich dazu irgendwie unterstützt haben, irgendwie so in den nächsten Schritt zu gehen. Also irgendwie vom Psychologiestudium in Deutschland dann doch irgendwann mal ins Ausland für so ein Erasmus, was ich mich irgendwie echt lange nicht getraut hatte. Oder dann doch mal ein Praktikum im außereuropäischen Ausland in Südafrika. Oder dann für den Master, wenn ich nicht Psychologie weiter studieren wollte, aber eins ja, der besten Abschlüsse in Psychologie hatte, für ein Studium, für ein Masterstudium nach London und dann nach Oxford. Und immer dieses Encouragement von vielen unterschiedlichen Seiten, auch zu sagen, guck mal, hier gibt es Stipendien, guck mal, so könntest du das machen, so könntest du es finanzieren. Die Person könnte irgendwie dich unterstützen. Ja, dein Englisch ist noch nicht gut genug, aber vielleicht ist das ja eine Option. Und so kam das irgendwie dann dazu, dass, und ich hatte da vor einigen Jahren schon einen Artikel drüber geschrieben, mal so, dass mein Bildungsweg irgendwie in einem Satz zusammengefasst, so dieses, das Arbeiterkind vom Dorf, das in Oxford studierte und jetzt inzwischen irgendwie ein eigenes Unternehmen hat, ein gemeinnütziges Unternehmen und bin Autorin. Das hat ziemlich aktivistisch für die Themen ein, die mir wichtig sind. Und doch inzwischen ein sehr, ja, sehr privilegiertes Leben habe.
Und wo hast du denn dann diese MentorInnen gefunden, die ja so wichtig waren auf deinem Weg in so vielen verschiedenen Abschnitten?
Gute Frage. Also irgendwie in der Schulzeit so der eine oder die andere tolle Lehrerin oder Lehrer, die ich beachtlich fand und dann doch aktiv auch Rat gesucht habe und dann dadurch Unterstützung bekommen habe. Oder einmal war auch, nicht nur einmal, aber unter anderem auch ein Freund, ja, auch eine Art Lebenspartner für eine bestimmte Zeit, der Brite war, den ich eben bei meinem ersten Praktikum in England kennenlernte, der dann mir so die ganze Welt vom Studieren im englischsprachigen Ausland dann natürlich irgendwie eröffnen und erklären konnte, weil er ja als Brite das selbst studiert hatte. Oder als ich in Oxford dann studierte, ich bei einer Veranstaltung von einer sehr beachtlichen Frau. Sie hat ihr damals ihr Buch vorgestellt, Cilla Elworthy. Cilla war damals Anfang 70, vor 10 Jahren ungefähr. Und Cilla ist dreifach für den Friedensnobelpreis nominiert, hat etliche Organisationen gegründet in ihrem Leben zu nuklearer Abrüstung, zu Frauenrechte, zu Peacebuilding. Und sie danach angesprochen nach der Lesung und gesagt, wie toll ich sie fand und habe ihre E-Mail-Adresse bekommen und dann irgendwann mitbekommen, dass ihre damalige so persönliche Assistenz und doch auch irgendwie Mädchen für alles aufhörte und ich ihr dann keine Bewerbung schrieb, sondern ja einen Liebesbrief eigentlich und von da an für sie arbeiten konnte. Einmal in der Woche, wo ich bereits nach meinem Studium in Oxford an der Uni einen Job angefangen hatte, aber dann verhandelt hatte und gesagt habe, ich brauche einen Tag die Woche, wo ich für sie arbeiten kann und das dann auch gemacht habe und dadurch sie wohnte so eine Stunde oder wohnt bis heute eine Stunde außerhalb von Oxford und dann einmal in der Woche mit dem Bus zu ihr gefahren. Alles für sie gemacht, was sie brauchte. Und gleichzeitig aber auch eine Freundschaft und auch Mentorinnenbeziehung, Menti-Mentorinnenbeziehung aufgebaut habe. Ja, unter ganz, ganz unterschiedliche Wege. Oder meine jetzt Anwältin, aber auch Mitgesellschafterin, meine Organisation, Jutta, die, mit ihr bin ich zusammengekommen, weil als ich 2018 mich entschlossen hatte, nachdem ich nach 5 Jahren im Ausland leben, zurück nach Berlin dann gekommen bin. Ich bin von Yangon, Myanmar, dann nach Berlin gezogen und habe mir gedacht, okay, ich versuche das jetzt mit dem Gründen einer eigenen Organisation. Und hatte bei einer Veranstaltung bei den nordischen Botschaften, wo eben die Vertretungen irgendwie Schwedens und Finnlands zusammenkommen, eine Rede gehalten, weil die eine Veranstaltung zur feministischen Außenpolitik hielten und ich habe denen so geschrieben, hey Leute, ich bin die Direktorin von dieser neu gegründeten Organisation, die rechtlich noch gar nicht gegründet war und ich meinte, aber ich glaube, vielleicht sollte ich dann eine Rede halten und habe dann einfach eine Rede gehalten zu dem Thema, meine allererste Rede zur feministischen Außenpolitik und im Publikum saß jemand, die dann danach sagte, pass auf, ich glaube, du musst Jutta kennenlernen. Juttas Anwältin, aber auch außenpolitisch sehr versiert und interessiert und hatte großes Interesse auch in dem Bereich Stärkung von Frauenrechten durch Außenpolitik. Und dann bin ich mit ihr zusammengekommen und sie meinte damals, so, ich finde das so stark, irgendwie, ich kenne dich nicht, aber irgendwie bin ich überzeugt von deiner Geschichte und was du vorhast. Und sie hat den kompletten Gründungsprozess damals für mich gemacht und bis heute eine der größten Unterstützerinnen und auch weiterhin pro bono, unsere Anwältin und auch Mitgesellschafterin. Und so, ja, hatte ich das Glück, ganz oft irgendwie tolle Menschen hier und da im Leben zu treffen, die es echt gut mit mir meinten.
Und hattest du dann auch das Gefühl, dass dir dadurch neue Netzwerke eröffnet wurden und das dann vielleicht auch nochmal neue Möglichkeiten eröffnet hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich inzwischen, glaube ich, habe ich ein sehr, sehr gutes Netzwerk und so gut scheinbar, dass vergangene Woche oder die Woche davor, Anfang Mitte Juli irgendwann, so ein rechtes Medium sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, einen Artikel zu schreiben mit dem Titel Das Netzwerk der Christina Lunz und in verschwörungstheoretischem Jargon und mit wilden Skizzen mein Netzwerk aufgezeigt hat. Und absolut durch all diese Zusammentreffen, durch Jutta und was für tolle Menschen und ganz viele Frauen ich da kennengelernt habe, aber auch durch Silla, internationale Peace-Bilder und Menschen, die international echt Dinge bewegen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und auch das ist ja immer total inspirierend und gibt nochmal einen komplett anderen so Blick auf, was überhaupt möglich ist, oder?
Absolut.
Und ich glaube, vor allem als ArbeiterInnenkind hat man ja diesen Weitblick manchmal gar nicht. Hast du denn das Gefühl, dass die soziale Herkunft dich irgendwie beeinflusst hat, vielleicht auch manche Türen am Anfang noch verschlossen gehalten hat auf deinem ganzen Lebensweg, ob das jetzt vor dem Studium war, während des Studiums, beim Berufseinstieg? Was hat das für eine Rolle für dich gespielt? Oder hast du das vielleicht überhaupt reflektiert? Manchmal braucht das ja auch eine Zeit, bis man sich damit identifiziert.
Absolut. Tatsächlich habe ich das erst nach dem Abitur gemerkt. Ich bin hier Fränkische Schweiz, gibt es ein Gymnasium in Ebermannstadt, das Gymnasium Fränkische Schweiz, und hat dieses Rieseneinzugsgebiet dieser unzähligen Dörfer, die es hier gibt. Und eigentlich, also der Großteil irgendwie meiner Freunde und meiner Schulkameraden und Schulkameradinnen, die Eltern hatten ähnliche Hintergründe. Und das das ist hier der wundervolle Standard hier auf dem Dorf. Und irgendwie dachte ich mir, ja, und ich mache irgendwie, und hatte irgendwie so mitbekommen, dass in Bayern irgendwie das schwierigste Abitur und Schullaufbahn, und dachte mir irgendwann so, ja, und in Bayern habe ich das ein gutes Abitur, steht mir die Welt irgendwie offen so. Und dann bin ich weggezogen damals nach dem Abitur, weil meine damalige Freundin, nämlich von Wiesbaden, studiert hatte und ich unbedingt bei ihm bleiben wollte. Bin mitgezogen und bin auf einmal in einen Kontext gekommen. Ich hatte dann in Mainz erst studiert, von einer großen Stadt und auch viel zu groß natürlich für mich, diese Stadt. Ich kam aus einem 70-Einwohner-Dorf und war, habe es erstmal irgendwie Erfahrungen irgendwie so mit Habitus gemacht und zu merken, irgendwie gehöre ich hier nicht dazu und irgendwie lässt man mich das spüren. Und irgendwie finden Leute das irgendwie seltsam, wo ich irgendwie herkomme und was meine Geschichten sind. Und ich habe nicht bestimmte Umgangsweisen und ich habe überhaupt kein Netzwerk und ich habe auch viele Bücher nicht gelesen, über die wir hier gerade reden. Und dann irgendwann habe ich über die Jahre erst so Mitte des Bachelorstudiums von Stipendien erfahren, was ich gut gebrauchen hätte können, auch schon viel früher, aber nie davon gehört hatte. Und auf einmal war ich in diesem Psychologiestudium und ganz viele meiner MitkommilitonInnen hatten irgendwie Stipendien. Und ich dachte mir so, aber ihr habt doch irgendwie total wohlhabende Eltern. Und wieso habt ihr denn eigentlich ein Stipendium? Und habt das überhaupt nicht verstanden, das Konzept von Stipendium. Dann mich angefangen zu werben, so ab dem dritten, vierten Semester. Und dann wurde ich auch in eine sogenannte Begabtenförderung, eine politische Stiftung, Stipendienprogramm der politischen Stiftung aufgenommen. Und durch die Seminare dort und dann so das erste Mal, dass ich mich für so Netzwerke beworben hatte, so wie, es gibt so Sachen wie so Tönnesteiner Kreis, irgendwie so Berliner Netzwerke, wo es dann auch so Bereiche für sozusagen das Nachkommen für die Jüngeren irgendwie gibt, und bin dann durch mein Begabtenförderungswerk dann mich da beworben und dann Stück für Stück in so ein Netzwerk hineingekommen und war wirklich so absolut viel am Platz. Und auf einmal war ich bei so Konferenzen von Netzwerken, wo irgendwie am Wochenende bei dort der Außenminister irgendwie gesprochen hatte, und ich war einfach nur so total geflasht und dachte mir, krass, der Außenminister kommt, weil irgendwie eine Konferenz in einem Wochenende macht und ich verstehe es überhaupt nicht. Und hatte eigentlich, erinnere mich auch, für einmal so eine Konferenz hatte ich auch überhaupt gar keine Klamotten, und dann irgendwie erst völlig unpassend irgendwie angezogen oder mich unwohl gefühlt das ganze Wochenende und Dinge, die ich sagte und Sachen, über die gesprochen wurde, das hat irgendwie nicht so gepasst und ich habe mich irgendwie wahnsinnig deplatziert gefühlt. Das war wirklich so eine ganz andere Erfahrung. Ich bin irgendwie aus dieser Schule raus, Abitur, dachte, die Welt steht mir offen, da, 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 und auf einmal so lauter Dämpfer bekommen. Und ich dachte mir, hä? Was ist denn los? Woran liegt das denn? Und dann über die Zeit mitbekommen. Und dann wurde es natürlich nochmal irgendwie, und dann ne, irgendwie so immer dieses Gefühl gehabt, und jetzt habe ich langsam verstanden, wie der Hase läuft und wie so Habitus funktioniert und Umgangsweisen über Themen, über die man spricht und wie man sich verhält. Und dann habe ich nochmal einen Schritt weiter gemacht. Dann bin ich irgendwie zum Beispiel nach Oxford gekommen zu meinem zweiten Masterstudium und dann wieder so voll geknallt irgendwie, weil auf einmal in meiner Kohorte gefühlt nur Kommilitonen, Kommilitoninnen waren, die deren Eltern oder sie selbst nur internationale Lebensläufe und Karrieren hatten und die Eltern selbst in Oxford und Cambridge oder Yale und Harvard, wo auch immer, studiert hatten und deren Aufwachsen und deren Wochenenden und deren Urlaube und so komplett anders aussehen. Und so war es gefühlt dieser, mein Bildungsweg, ja bis heute manchmal, es gibt ja immer noch Orte, an denen ich manchmal komme und mir denke, krass, wo bin ich jetzt eigentlich hier gelandet, wenn das mal ein roter Teppich ist oder eine besondere Konferenz bei den Vereinten Nationen, wo es so ein Gefühl, so ständig so ein Catching-up irgendwie ist. Klar, inzwischen ist mein Leben, glaube ich, auch schon in Teilen gut, so irgendwie außergewöhnlich und privilegiert von dem sozialen Kapital auf jeden Fall. Und aber auch die Schritte davor, so ist erstmal so ein Netzwerk und so ein Stipendienprogramm und dann eine Förderung bekommen. Immer wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert und warum Leute mich erstmal doof finden, ausschließen wollen und komisch finden, dass ich irgendwie nicht weiß, welche Gabel zuerst und wie man sich jetzt hier, wie Tisch man, irgendwie, was auch immer das Thema ist. Und dann habe ich es verstanden, dachte ich, und dann wieder wohin gekommen und dann wieder so, ach nee, irgendwie passe ich hier doch nicht dazu. Genau so, also ganz viel über Jahre so ein Catching-up gefühlt.
Und dann das Berufsfeld der Außenpolitik ist ja auch relativ elitär und du hattest es vorhin auch schon mal gesagt, sehr männerdominiert und so weiter. Wie kam es denn dazu, dass du dich dafür entschieden hast und wie hat sich das vor allem vielleicht die ersten Jahre für dich angefühlt, in dem Berufsfeld zu arbeiten?
Absolut elitär und es hat mir auf jeden Fall, ich hatte dann in Oxford Diplomatie studiert und auch so dieser Studiengang und die, wie groß war unsere Gruppe? 30, 35, 40 Leute, irgendwie sind so kleine Studiengänge, ne? Und irgendwie die, manche von denen waren schon Diplomaten, Diplomatinnen, die dann nochmal zurück an die Uni kamen. Andere haben schon den ersten Master in Harvard abgeschlossen gehabt. Andere, also wirklich ganz verrückte Hintergründe, zum Großteil. Was mir da auf jeden Fall im Studiengang so geholfen hat, war so zur Geschichte der Diplomatie zu verstehen, ja, dass die Praxis der Diplomatie per Definition etwas Elitäres ist und war, weil es nämlich einfach daraus entstand, dass irgendwann nach dem 30-jährigen Krieg, Westfälischen Frieden, irgendwie so die Beziehungen zwischen Staaten irgendwie neu oder besser gestaltet werden sollten. Und dass es dann vor allem so diesen Resident Ambassador gab und wirklich jemand, der für die Beziehung zu anderen Staaten oder Reich, nicht nur Staaten, aber auch Herrschaftsgebieten zuständig war. Und das war per Definition so die Oberschicht eines Landes. Also die Elite eines Landes hat diese Beziehungen gestaltet. Und daher kommt die Diplomatie. Die Diplomatie ist das Gestalten von Beziehungen zwischen gesellschaftlich privilegierten Bereichen. Und bis heute ist auch, wenn du dir ein auswärtiges Amt irgendwie anguckst, also in den letzten Jahren bezüglich Recruiting, wie ich höre, wurde da schon einiges gemacht, auch auf sozialen Hintergrund besser zu achten. Aber ich glaube, du findest dort schon immer noch weiterhin disproportional Menschen, die auch irgendwie einen Adelstitel zum Beispiel haben oder aus der auf jeden Fall Bildungsbürgerschicht, Oberschicht kommen. Sehr elitär, sehr viele Eigenheiten, wie man miteinander umgeht. So dieses, ne, dieses sogenannte diplomatische Verhalten ist, es ist natürlich wichtig, irgendwie deeskalierend zu reden und damit verbindet man ja auch den Ausdruck diplomatisch miteinander umgehen, also deeskalierend, nicht konfrontativ. Aber oft hat es weiterhin auch ganz klare, also Klassencodes. Das ist, ich meine, bis heute ist das manchmal schon zoome ich mich immer mal wieder raus und denke mir, ich gucke mir das mal so ein bisschen so von einer Außenrolle an, obwohl ich gerade irgendwie Teil von etwas bin und wundere mich über bestimmte Prozesse oder Eigenheiten.
Und jetzt haben wir ja schon einmal drüber gesprochen, so die MentorInnen, die total wichtig für dich waren, Netzwerke, das Stipendium. Gab es denn noch andere Dinge, die dich unterstützt haben? Oder gibt es auch Dinge, die hättest du dir einfach als Unterstützung gewünscht während des Studiums und dann auch ja im Berufsleben als erste Akademikerin?
Also ich hätte auf jeden Fall sehr davon profitiert, wenn wir wenigstens einmal in der Schule irgendwie darüber geredet wurde. Wurde nie. Vielleicht, weil der Hintergrund irgendwie so Bauern- oder Arbeiterfamilien, das war der Gros in meinem Gymnasium. Vielleicht dachte man da nicht, dass es dann wichtig ist, über diese Unterschiede zu reden. Es wäre aber sehr wichtig, ich hätte es als wichtig empfunden. Ich hätte es als wichtig empfunden, früher über Stipendien zu erfahren. Und einfach das Thema Klassismus einmal zu besprechen. Ich glaube, das hat mir viel geholfen, weil über die Jahre, klar, das habe ich dann irgendwann alles selbst verstanden und angefangen, dann Bücher zu lesen, weil ich so viele Fragen hatte und oder Dokumentation anzugucken. Ich erinnere mich, ersten, zweiten, dritten Semester ganz am Anfang war und zum ersten Mal irgendwie gespürt hatte im Moment, das sind irgendwie ganz viele unterschiedliche Welten, die da aufeinander kommen. Ich verstehe gerade gar nicht, wo ich bin und dass ich damals so ein Buch Gestatten Elite von Julia Friedrichs, wie hieß sie, die Autorin? Oh, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Damals vor über 10 Jahre dann her, ne? Was haben wir denn? Ja, oh Gott, ja, bestimmt 15 Jahre her, klar. 15 Jahre her dieses Buch gelesen und so langsam dann angefangen zu verstehen, Elite, Klasse, Klassismus, was ist das alles? Wer hat andere Möglichkeiten? Wie wird das genutzt? Und wieso sind hier Netzwerke? Und wieso ist das wichtig? Und das mir alles so ab dem Studium dann angefangen, selbst anzueignen und Wissen für Unterdrückungsstrukturen, wie eben oder Ausgrenzungsstrukturen wie Klassismus, aber dann auch Sexismus. Das war für mich über die Jahre absolut wichtig, um eben auch Situationen zu verstehen, die für mich schmerzhaft waren. Und das genau so Wissen, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das mehr auch in Schulen teilen würden.
Ja, total wichtig. Das machen wir auch in unserer Arbeit, dass wir in Schulen gehen damit, weil wir da eben auch wirklich den Bedarf dafür sehen. Ich habe ja auch zuvor in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und habe mich dann aber davon distanziert, eben weil mir der Druck, dadurch, dass es so elitär war, einfach dann irgendwann auch zu viel war. Was würdest du denn anderen jungen Menschen raten, die gerne in die Außenpolitik, internationale Zusammenarbeit gehen wollen, aber vielleicht auch aus einem nicht-akademischen Haushalt kommen?
Wahrscheinlich irgendwie versuchen, andere mit ähnlichen Hintergründen und die Ähnliches wollen zu finden und sich zusammenzuschließen. Also dieses Sparring, dieser Austausch zwischen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen und ähnliche Hintergrund haben, ob Klasse, Race, Gender, das ist, glaube ich, absolut wichtig. Wir hatten bei meiner Organisation, dem Center for Feminist Foreign Policy, in der Vergangenheit für zwei, drei Jahre mal ganz tolles Netzwerk, es hieß Netzwerk F, wo wir Frauen, nicht-binäre Menschen zusammenbrachten, die in die Außenpolitik wollen, aber eben auch fast alle aus einem Arbeiterhintergrund kamen. Und so empowernde Netzwerke für Leute, die und diese jungen Menschen, vor allem Frauen, die immer wieder ständig das Feedback war, krass, ich hätte nicht gedacht, dass da Platz für mich ist und ich habe mich da nicht gesehen. Und durch dieses Netzwerk habe ich nicht nur irgendwie Freunde und Allies gefunden, sondern ich habe auch gelernt, so Codes zu verstehen, Verhaltensweisen und Dynamiken. Und sowas ist total wichtig und wirklich irgendwie, also was mir in Bezug, ja, vielleicht hilft das auch in Bezug auf Thema Klasse, aber auf jeden Fall in Bezug auf Sexismus, helfen mir wirklich so mantrenartige Sprüche wie so carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man. Also zu verstehen, dass ganz oft das Menschen, die in bestimmten Positionen sind, es ist nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie besser sind, sondern dass das mit vielen anderen Faktoren und das so zu dekonstruieren, wie sich Karrierewege auch zusammensetzen, welche unterschiedliche Faktoren da einfließen, Das hat mir vom Kopf her sehr viel geholfen, meinen Weg gehen zu können, wenn auch gleichzeitig natürlich das, was du im Kopf hast, nicht direkt sich immer übersetzt auf, was du dann fühlst in bestimmten Momenten, aber über die Zeit dann schon. Und da hat sich für mich dann immer mehr so eine Trotzhaltung eingestellt, dass ich mir dachte, Moment, aber Moment, ich soll da jetzt nicht Teil davon sein. Und ich war ja auch mal, ich war 2019, 2020 für ein Jahr Beraterin im Auswärtigen Amt und auch 4 Tage von dort aus im Büro gearbeitet. Habe für Außenminister Maas damals ein Netzwerk aufgebaut, ein feministisches Netzwerk. Und am Anfang war das schon irgendwie, eher an dem Punkt war es eher so, ich hatte dann irgendwie schon so einen kleinen Faible für meinen eigenen Stil und Klamotten irgendwie entwickelt und hatte keine Lust, jeden Tag in Anzug zu kommen, sondern habe auch nochmal meine Leoparden-Jeans irgendwie in die Kantine. Und eine Kantine im Außenministerium ist ein besonderer Ort, schon irgendwie so ein Zusammenkommen, oder wie sagt man das? Irgendwie, ich würde sagen, dass für mich, für die Klasse irgendwie sehr, wo ich sehr sensibel für das Thema bin, habe ich da sehr deutlich gespürt, so wenn ich den Gang entlang gelaufen bin, um mein Essen zu holen und blicke und was geguckt wird und wer gehört eigentlich dazu. Und vor allem im Außenministerium gibt es so einen starken Chorgeist irgendwie und dieses, die richtigen DiplomatInnen sind diejenigen, die Ausbildung durchlaufen haben, die Attaché-Ausbildung und Externe guckt man gerne mal von oben herab. Und ja, und in solchen, wirklich in so Momenten, wo sich Dinge für mich komisch anfühlen oder weil ich wieder in einem neuen Raum bin, wo man mir echt das Gefühl gibt, wer ist sie und warum wurde sie eingeladen? Ist jetzt die Praktikantin oder was machen wir jetzt mit ihr? Hilft mir, dass das so die Ratio, das Wissen darüber und dass sich das dann wirklich auch hoffentlich in der Zeit dann auch in Gefühle übersetzt. In mehr Selbstbewusstsein, genau.
Gibt es denn etwas, das du deinem jüngeren Ich gerne raten würdest, also der Christina, die sich vielleicht so deplatziert gefühlt hat am Anfang?
Ich würde ihr raten wollen, dass am besten lies noch mehr, noch viel schneller, noch mehr irgendwie feministische Bücher. Das hilft auf jeden Fall. Also Bücher, die wirklich Narrative dekonstruieren, darum geht es am Ende. Ich würde ihr auch raten wollen, dass du genau da richtig bist und dass wir als Gesellschaft aber seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden irgendwie eine Gesellschaft schaffen und Regeln aufgestellt haben und Geschichten erzählen, die ganz vielen Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht am richtigen Ort sind und dass das eben nichts weiter sind als Erzählungen und dass diese Erzählungen genauso neu erzählt werden können. Und auch wenn es sich gerade vielleicht unangenehm anfühlt, dass du da richtig bist und jetzt die Chance hast, dazu beizutragen, dass in der Zukunft die Geschichten anders erzählt werden.
Total schön. Vielleicht noch als letzte Frage, was siehst du denn als eine der größten Herausforderungen im Bereich Bildungsgerechtigkeit und hast du eine Idee, wie wir das als Gesellschaft angehen könnten?
Bin da leider keine Policy-Expertin mehr und ich komme direkt auf Policy, weil wir bei CVP, meiner Organisation, schnell zu Policies arbeiten. Und das wäre immer so mein Anspruch, dass ich direkt eine Policy-Empfehlung hätte. Habe ich in dem Moment in dem Bereich leider nicht derart parat. Aber in jedem Fall, so klar, nur wir wissen, dass Deutschland im OECD-Vergleich ziemlich weit hinten ist, was Bildungsgerechtigkeit angeht und wir so ein wahnsinnig reiches Land sind, das natürlich anders gestalten können. Also vor allem, ich arbeite im außen- und sicherheitspolitischen Bereich und wir sind gerade in einem Moment, wo wir international seit ein paar massiv aufrüsten, alle Staaten, und wir ständig darüber reden, irgendwie über NATO 2%-Ziele vom Bruttoinlandsprodukt und dass das erreicht werden muss und so. Aber entsprechende Ziele für Ausgaben für Bildung, da reden wir nicht drüber. Und das wird, weißt du, das ist... Darum arbeiten wir bei C5P so. Also wenn man das kurz zusammenfassen möchte, haben wir ein Problem damit oder wollen ändern die Tatsache, dass wir mehr, also dass es falsch ist, dass wir so viele Gelder für militarisierte Sicherheit ausgeben, aber nicht für menschliche Sicherheit. Und zu menschlicher Sicherheit gehört zum Beispiel Bildung. In dem Moment, wo eine Gesellschaft anerkennen würde, dass es für das friedliche, für das gesunde Fortbestehen einer Gesellschaft, Ausgaben für Bildung so viel wichtiger sind als für Militarisierung und Aufrüstung, Da wären wir an einem gesunden Punkt. Daher, in dem Moment, wo es Sondervermögen für eine Bundeswehr gibt, brauchen wir unbedingt auch Sondervermögen eben für menschliche Sicherheit. Und dazu gehört Bildung. Und da sind wir leider weit entfernt aktuell in unserem Land. Und das wünschte ich, könnten wir ganz schnell ändern.
Das finde ich ein super Schlusswort. Danke dir, Christina.
Danke dir.
Wow, was für ein inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich folge Christina schon seit einiger Zeit und für mich ist sie wirklich ein Vorbild. Deshalb war dieses Gespräch ein kleiner Dream come true. Es ist toll, solche inspirierenden Persönlichkeiten auch mal ganz nahbar zu erleben. Ich glaube, das gibt uns auch ein wenig das Gefühl, dass wir mit der richtigen Unterstützung wirklich Großes erreichen können. Apropos Großes erreichen, habt ihr auch Lust, in die Außenpolitik zu gehen? Dann schaut doch mal bei unserem Berufseinstiegs-Mentoring vorbei. Dort könnt ihr mit ganz tollen Personen, die ebenfalls in der Außenpolitik arbeiten, gematcht werden, um euren Dream true kommen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!